BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Die Kabarettistin und Schauspielerin Christine Eixenberger, die hat sich schon etliche Rollen zu eigen gemacht und nicht zuletzt wirklich die eigene. Denn nach dem Studium zur Grundschullehrerin ist sie ins Bühnenfach gewechselt und hat ja gleich eine TV-Karriere hinterhergeschoben. Für die erfolgreiche ZDF-Serie Marie fängt Feuer ist sie ja mehrere Jahre in der Rolle der Feuerwehrfrau vor der Kamera gestanden. Und dann gibt's natürlich noch etliche weitere Rollen, wo man sie in Film und Fernsehen bestaunen kann. Und ihre komödiantische, kabarettistische Fähigkeit, die hat die Entertainerin auch auf der Bühne gezeigt. Und für ihre facettenreiche Bühnenkomik ist sie unter anderem mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet worden. Das war 2019. Und heute ist sie bei uns zu Gast im BR Heimatstudio, ist aus dem bayerischen Oberland angereist und freut mich sehr, dass Christine Eixenberger bei uns im Studio ist. Grüß dich.
Hallo, servus Hannes, freut mich.
Ja, wir haben einen ganz konkreten Anlass, denn es gibt die zweite Staffel der Reihe Nachsitzen. Da habt ihr gestern ganz frisch zwei neue Folgen in den Kasten gebracht, kann man so sagen. Letztes Jahr ist diese Reihe losgegangen, Nachsitzen. Um was geht's denn da eigentlich? Wer es nicht unbedingt kennt, kann ja sein. Letztes Jahr waren es ja 4 Folgen.
Genau.
Und jetzt sind 2 Folgen ganz aktuell geplant ich hab's letzte Stunde schon gesagt, am 16. April und am 30. April.
Mhm.
Nachsitzen. Genau. Was muss man sich da vorstellen?
Also für dieses Jahr sind, glaube ich, insgesamt 6 Folgen geplant, aber wir machen jetzt mal quasi 2 im Frühjahr und 4 im Herbst. Und im Nachsitzen geht es letztendlich darum, dass meine Gäste, das sind dieses Jahr sogar 3 statt 2 am Stück, also Kabarett- und Comedy-Größen, die nominieren jeweils einen Politikerin oder Politiker oder ein Unternehmen, irgendeine Organisation oder sowas zum Nachsitzen für irgendeinen Fauxpas, den sie sich in der näheren Vergangenheit geleistet haben. Und am Ende von der Sendung stimmt quasi das Studiopublikum ab mit einer App. Ja, das ist der BR 2026. die stimmen mit einer App ab, wer ihrer Meinung nach diesen blauen Brief, den es quasi zu vergeben gibt, zum Nachsitzen bekommen soll. Und das ist tatsächlich immer ganz spannend, wie du richtig gesagt hast. Wir haben gestern 2 Sendungen aufgezeichnet und das war wirklich ganz, ganz großartig. Wir haben tolle Gäste auch wieder gehabt. Ich freue mich drauf, was die Leute sagen.
Du wirst uns da gleich weiter mitnehmen,
ja,
wie so eine Sendung entsteht und was das Konzept insgesamt ist und wie es überhaupt dazu gekommen ist. Würdig vom Schliersee ist Christine Eixenberger, Chrissy Eixenberger. Und sie ist bei uns heute zu Gast, denn der aktuelle Anlass ist, sie hat eine neue Staffel eröffnet, Nachsitzen bei uns im BR-Fernsehen. Gestern habt ihr gedreht. Jetzt steigen wir ein bisschen tiefer ein in diese Reihe. Ich habe es vorhin erwähnt, 4 Folgen hat es 2025 schon gegeben.
Mhm.
Wie ist es denn zu dieser Idee gekommen, Nachsitzen? Ich meine, du bist als Kabarettistin unterwegs, du hast ja selber einen Haufen, sagen jetzt mal so salopp, Flausen im Kopf und Ideen und was bringt man auf die Bühne, wie stellt man was dar? Wie ist diese Sache zustande gekommen?
Du, ehrlich gesagt, ich habe jetzt gar nicht selber dran gedacht, dass ich unbedingt eine eigene Sendung im BR bräuchte oder sowas, sondern das war ganz toll, weil damals die Iris Mayrhofer, das ist jetzt 2 Jahre her, angerufen hat vom BR bei meinem Management und quasi somit auch bei mir und gesagt hat, ja, also sie würde gerne mal sich mit mir unterhalten. Da habe ich gesagt, ja, und um was geht's? Ja, das verzeihe ich euch dann. Und dann sind wir in illustrer Runde zusammengesessen und dann hat sie gesagt, sie würde gern oder hätte gerne auch mit ihrem Team irgendwie, dass ich eine Sendung mache im BR. Und habe ich gesagt, ja, um was soll es denn gehen? Und dann hat sie gemeint, um was du willst. Und dann war, was ja ein totaler Ritterschlag ist, ne? Also, dass man auch, weil es sind ja doch auch einige Sendungen, Comedy-Kabarett-Sendungen neu gestartet im BR, was ich ganz, ganz toll finde, dass man da in diesen Kreis quasi mit reingenommen wird. Und dann ging es quasi um die Ausgestaltung, um was soll es gehen. Und wir haben mit der Produktionsfirma dann Gespräche geführt, mit der Constantin Entertainment. Und dadurch, dass ich natürlich einen grundschulpädagogischen Background habe, ist es so, dass das so ein bisschen, es war nicht naheliegend, aber es lag so auf der Hand, ne, dass man sagt, hey, vielleicht macht man aus diesem Schulkosmos irgendwie was Schönes, weil ganz viele Leute natürlich auch, also klar, nicht nur positive Erfahrungen im Schulkosmos gemacht haben, aber ich sag mal, es gibt schon viele, glaube ich, die auch schöne Erinnerungen haben und die auch so ein bisschen sich gerne vielleicht zurückerinnern ins Klassenzimmer. Und das ist, glaube ich, auch was, was ja natürlich jeder von uns in irgendeiner Art und Weise durchlebt hat, ne? Egal jetzt in welcher Klassenstufe oder
Schulart, ja.
Oder Schulart, genau. Mhm. Und von dem her hat sich das dann super angeboten und die Konstantin hat da ein tolles Konzept ausgearbeitet und ich habe mir das dann auch geschaut und habe mir gedacht, ich glaube, das finde ich gut. Mhm. Und es hat sich auch bestätigt insofern, als dass, weil ich habe ja sehr, sehr lange nicht moderiert auch. Ne? Also ich bin ja dort auch als Kabarettistin natürlich vor allen Dingen, aber ich bin ja auch Host, also Gastgeberin des Abends. Und das letzte Mal, als ich moderiert habe, das war heute 2013, 14, 15 und glaube 16 haben wir auch noch ausgestrahlt, habe die Ehre mit Wolfgang Krebs damals zusammen. Da waren wir ja als Moderationsduo unterwegs. Aber das ist halt einfach wirklich jetzt halt auch schon eine Zeitl her. Aber was ich damit sagen will, ich bin halt in das Studio reingekommen und es war, und so hoffentlich geht es den Leuten auch, sowohl den Zuschauerinnen und Zuschauern vor dem Fernseher als auch dem Studiopublikum, man kommt rein und man fühlt sich sofort wohl. Also ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich bin da total daheim. Mhm. Und das hat es mir sehr einfach gemacht, auch natürlich mit dem Stress und so weiter, der damit natürlich auch verbunden ist, wenn du zwei Sendungen an einem Tag aufzeichnest. Das ist schon ein Brett, sage ich jetzt einmal. Aber das hat es mir irgendwie einfach gemacht. Ich fühle mich da pudelwohl. Wir haben wirklich ein cooles Studio, weil das ist ja letztendlich eine riesengroße, ich glaube 12 Meter lange LED-Wand, die da hinten gespannt ist und oder aufgestellt ist. Und da kannst du quasi auf diese LED-Wand alles Mögliche an Hintergründen drauf projizieren, was du dir nur vorstellen kannst. Und somit kriegt natürlich das Studio auch so eine Tiefe und wir können so einen Klassenraum für die Leute aufbauen, ohne dass wir extrem viele Requisiten da einrichten müssten. Und ich finde es cool. Also mir macht Spaß.
Also das merkt man der Sendung auch an. Also ich habe eben logischerweise nur die Episoden von 2025 im Hinterkopf.
Ja.
Aber ja, das merkt man der Sendung an. Wir vielleicht, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, wir vielleicht haben da Platz.
Also im Studio sind ungefähr, ich glaube so 80 Sitzplätze oder sowas. Mhm. Also zumindest waren es das letzte Jahr. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es dieses Jahr ist, weil letztes Jahr hatten wir, da war das auch mehr so amphitheatermäßig aufgebaut.
Diesmal
ist
es so aufwärts.
Genau, dieses Mal ist es so wirklich mit Stühlen auch, ein bisschen bequemer zum Sitzen, glaube ich. Und da haben wir deswegen natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Platz im Studio für die Kameras und so weiter. Das ist ganz fein. Aber es müssten so ungefähr um die 80 Leute sein, die da nein passen. Und ich habe mich ja total gefreut, weil jetzt auch die beiden Sendungen waren wieder proppevoll überbucht. Die Leute haben sich gefreut, auch wenn es, glaube ich, teilweise ein bisschen warten haben müssen, weil wir noch was proben haben müssen. Und dann hat sich der Anlass ein bisschen verzögert. Aber ich glaube, wenn die Leute dann immer drin sitzen und es geht los, und dann, ich habe immer das Gefühl, da ist eine gute Stimmung und die haben Lust, diesen Abend mit uns zu verleben. Und das ist ja auch eine einzigartige Situation, weil du natürlich, also wir schauen schon, dass wir so wenig wie möglich unterbrechen, also dass es zu einem Live-Moment einfach gleichkommt, ne? Weil sonst, wenn du zu viel unterbrichst, manchmal sind es technische Sachen, das kann einfach mal passieren. Aber wir versuchen das so wie eine Live-Sendung durchzuziehen und trotzdem, da passieren halt manchmal Sachen, die siehst du ja im Fernsehen dann letztendlich nicht, weil die aus Zeitgründen rausgeschnitten werden müssen. Und das ist für die Leute ja immer auch wenn du eine Live-Bühnenshow hast, für die Menschen immer das aller lustigste und schönste, wenn, was weiß ich, im Publikum ein Handy angeht und ich gehe dann dran natürlich in meiner pädagogischen Rolle. Was, und Schadenfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Die Leute freuen sich da drauf, wenn die anderen was passiert, was einer gerade selber nicht passiert. Und das macht es zu einem einzigartigen Moment. Und so ist es letztendlich bei uns dann im Studio auch. Mhm.
Du nimmst uns jetzt da noch ein bisschen weiter mit, um ein bisschen konkreter auch noch zu werden, was genau passiert ist und wie genau ihr da werkelt. Denn ich bin ja jetzt in Anführungszeichen nur ein Radiomensch. Ich habe schon viele Fernsehbeiträge aus dem Off vertonen dürfen. Aber vor der Kamera, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und bei uns zu Gast heute Christine Eichsenberger. Sie kommt ganz frisch aus dem Fernsehstudio. Gestern war Aufzeichnung und gesendet wird es gleich am kommenden Donnerstag Nachsitzen. Christine, Nachsitzen hat letztes Jahr angefangen. Mhm. Und jetzt nimmst du uns ein bisschen mit, wenn man es noch nicht gesehen haben sollte. Also am Donnerstag muss man unbedingt reinschauen.
Ja, das aber, darf ich doch sagen.
Ja, aber du gibst uns heute schon ein bisschen Hintergrundinformationen, dass der heute zuhört, am Donnerstag vielleicht noch ein bisschen einen feineren Blick auf die Sendung hat.
Ja, also bei Nachsitzen, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ne, dass es darum geht, den blauen Brief an Politikerinnen und Politiker oder Unternehmen zu versenden, von denen man denkt, dass sie sich aufgrund eines Fauxpas, den sie sich in der letzten Zeit geleistet haben, dass sie den verdient haben und zum Nachsitzen kommen. Aber es geht hauptsächlich darum, dass
es kommt
manche Themen...
Es kommt natürlich keiner zum Nachsitzen, es kommt, aber das ist
meine persönliche Wunschvorstellung, ja, genau. Aber ich befürchte nicht, dass, was weiß ich, wen haben wir den letzten Jahr gehabt, Friedrich Merz oder sowas bei mir beim Nachsitzen.
Oder den Herrn Kretschmer aus Sachsen.
Ja, genau, ja. Das befürchte ich, dass das nicht so ist. Vielleicht auch zu meinem Schutz, vielleicht ist das auch ganz gut. Aber genau,
das ist
eine
ziemlich kritische Sendung, da möchte ich sagen.
Danke. Ich nehme das Kompliment gerne an. Also ich glaube, dass das Schöne ist an dieser Sendung, dass das eine sehr gute Mischung ist. Ja? Also es gibt sehr viel Raum, dadurch, dass auch die Stand-Ups, also die einzelnen Solonummern von unseren Gästen, dass die nicht so kurz sind, ne? Also dass die jetzt halt nicht nur 3 Minuten sind und dann hat sich die Sache erledigt, sondern dass Raum ist, ein Thema auch wirklich ein bisschen mehr im Detail zu behandeln. Und ich finde, das macht auch Sinn, weil das oft sehr komplexe Themen sind. Und dass man da einfach die Zeit hat, ein bisschen tiefer einzusteigen. Und dieses Jahr haben wir ja 3 Gäste. Letztes Jahr waren es noch 2, die jeweils 2 Solonummern hatten. Dieses Jahr sind es 3 Gäste mit jeweils 1 Solonummer. Was auch schön ist, dann kann man sich auf Ursache ein bisschen mehr da konzentrieren. Mhm. Und man hat zwischendurch vor allen Dingen dann auch Raum. Und das finde ich eigentlich das Schöne an der Sendung, dass von allem so ein bisschen was dabei ist. Ne? Wir haben hin und wieder mal eine Spur drin, zum Beispiel, ne? Wir haben kleine Talksequenzen mit den Gästen, wo es dann natürlich auch zwischendurch einmal um schulpolitische Dinge geht oder sowas. Wir haben Einspieler auch dabei. Das haben wir jetzt nicht die einzige Sendung, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber das finde ich zum Beispiel jetzt auch ganz schön. Wir haben jetzt, ich glaube im letzten Jahr, ja, es ist auch dieses Jahr, heißt es die politische Klasse, nur, das darf ich jetzt noch nicht sagen, mit einer etwas anderen Besetzung. Die politische Klasse, da spiele ich quasi alle Rollen selber in diesen Einspielern. Und ich finde es deshalb so cool, weil der Tommy von der Konstantin, glaube ich, hat das auch aufgebracht von der Produktionsfirma, der gesagt hat, hey, ich fand dieses Ding, dass man so... Politiker und Politikerinnen mal dabei begleitet, wie die früher so waren. Ne? Wie waren denn die in der Schule? Da habe ich gesagt, also das finde ich jetzt komplett absurd und das ist jetzt wirklich, habe ich mir nicht ausdenkt, sondern das ist eine Idee, die ich glaube ich schon seit 2 Jahren in meiner Schublade habe fürs Live-Programm. Ich habe bloß beim Live-Programm nicht genau gewusst, wie ich es umsetzen soll. Ne? Weil ich mache ja da schon sehr viele Dialoge zwischen, also das ist Figurenkabarett, ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd, was ich wahnsinnig gern mache. So verschiedene Rollen, die auf der Bühne miteinander in Kontakt sind, bloß quasi ohne Kostüm und ohne Maske Politiker und Politikerinnen zu persiflieren in der Kinderrolle, ist nicht so einfach. Da brauchst du ein bisschen Setting. Ne? Und da hat mir irgendwie die Idee gefällt, wie ich das umsetzen kann. Und dann fand ich das mega. Also ich habe auch sofort, als dieser Vorschlag kam, habe ich gesagt, das machen wir. Und das Schöne ist, dass ich wirklich so viel Mitspracherecht habe. Also es gibt nahezu, das ist glaube ich 1%, wo Entscheidungen getroffen werden, wo ich sage, ja gut, da kann ich jetzt nichts machen. Ne? Das hat verschiedene produktionstechnische Gründe. Aber ansonsten werde ich eigentlich bei jeder Entscheidung einbezogen und das finde ich total schön, dass ich immer Vetorecht habe, dass ich aber eigene Ideen einbringen kann. Und als ich gesagt habe, hey, ich möchte gerne diese Matz, ich möchte diese verschiedenen Politikerkinder spulen, ich fand das mega gut. Das war zwar ein brutaler Stress, weil wir haben ja im letzten Jahr, wie gesagt, 4 Sendungen gehabt und das heißt natürlich auch 4 Matzen, also 4 Einspieler. Und wir hatten, glaube ich, 3 Kinderrollen und eine Lehrerin. Ja, ich glaube, 3 Kinderrollen. Na, 4 Kinderrollen und eine Lehrerin. Was natürlich krass ist, weil du musst die ja aus verschiedenen Perspektiven natürlich filmen. Ne? Over Shoulder, dann die Lehrerin in der Nahen, in der Weiten, dann alle Kinder separat. Ja, es war ja alles ich.
Ja, ja, also ich habe in Erinnerung, ich glaube, es war die Folge eben mit Christian Springer und der Lara
Ermer.
Ja, ja. Und da warst du dann Friedrich Merz und Alice Weidel und der Söder und nur jemand.
Ricarda Lang.
Ja, genau.
Ja, genau.
Und also das ist ja schon maskentechnisch Herausforderung.
Maske und Kostüm haben da auch wirklich einen abgerissen. Also
ich könnte mir aber vorstellen, das macht auch viel Spaß, oder? Wenn du dich so verwandelst, das hat man ja nicht so schnell, dass man
und
so
das macht was mit einem. Ja, ja. Das macht wirklich was mit einem, wenn du, also es ist die eine Situation, dass ich daheim quasi mich diesem Text widme. Ne? Also das ist das eine. Aber es ist was ganz was anderes, wenn du in der Maske hockst und ich habe Maskenzeit gehabt, letztes Jahr natürlich zu jemandem wie Friedrich Merz. Ne? Das ist jetzt nicht so einfach. Du musst diese Glatze haben, dann nicht diese komische Bremsspur, die er da auf der Stirn hat und so weiter. Das muss ja alles einigermaßen passen, aber in so einem, also einen Wiedererkennungswert haben, aber trotzdem ihn als Kind quasi mimen. Ne? Und da steckt eben ganz viel Maske und Kostüm drin. Also die Nadine Herrmann und die Heike Goritzke haben das mega gemacht. Und da merkst du richtig, also ich habe es bei mir gemerkt, ich sitze in der Maske und mit jedem Schritt, der quasi maskentechnisch vollzogen wird, schlupfe ich immer mehr in diese Rolle. Das sinkt richtig rein. Ich bin nur froh, dass ich einigermaßen schnell wieder aus dem Ganzen rauskomme. Ja? Also ich glaube, nach Friedrich Merz habe ich gefühlt 3 Tage lang irgendwas mit der Halswirbelsäule gehabt, weil die natürlich, ich sag mal, haltungstechnisch war das einigermaßen anstrengend. Genau, und beim Söder habe ich auch ein paar Tage gebraucht, bis ich da wieder aus diesem ganzen Wurst-Universum draußen war. Aber ansonsten, es ist für mich einfach eine wahnsinnig tolle Spielwiese und ich freue mich da und ich bin auch super happy, dass wir immer schöne Gäste kriegen, auch wenn es natürlich auch nicht immer so einfach ist, ne, weil die Kolleginnen und Kollegen ja auch im besten Fall wahnsinnig viel zum Tor haben. Und dann so eine Fernsehsendung, die natürlich auch Vorbereitung bedeutet, dann nur irgendwie nicht zum Schirm. Da scheitert es manchmal auch an terminlichen Dingen, warum wir manche Gäste vielleicht, die wir auch genug zusätzlich gerne in der Sendung haben, dann manchmal nicht kriegen. Aber das ist das Ensemble, das wir haben, das haben wir einfach, ich finde es mega, dass die Leute gern zu uns kommen. Und es war auch gestern so, also der Wolfgang Krebs, mit dem ich ja, wie gesagt, bei unserer Comedy-Talkshow damals zusammengearbeitet habe, der auch gesagt hat, und auch der Florian Schröder, hey du, und uns freut es so, dass du diese Sendung hast. Also auch wahnsinnig kollegial einfach, ne? Und dass sie so stolz sind, dass sie jetzt da sein dürfen, was mich wiederum ehrt, wo ich mir denke, das hat mit Stolz gar nichts zu tun. Ich freue mich, dass ihr kommt, dass ihr Zeit dafür habt, weil ihr habt einfach viele Termine und seid sehr, sehr erfolgreich. Und bin ich einfach, wie sagt man im Bayerischen, blessed. Ich bin sehr gesegnet mit meinen Gästen.
Du hast jetzt uns ein bisschen mitgenommen, was du selber schon an Beiträgen lieferst und eben zum Beispiel in verschiedene Rollen schlüpfst. Ich möchte da noch ein bisschen weiter stöbern, was deine Moderationen dann anbelangt. Sie hören Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit der Kabarettistin und Schauspielerin Christine Eixenberger. Sie hat gestern die 2. Staffel begonnen zu drehen mit Nachsitzen. eine Satire-Show bei uns im BR-Fernsehen, die letztes Jahr gestartet ist, 2025, und jetzt in die zweite Runde geht. Am Donnerstagabend wird man da eine weitere Folge sehen. Christine, jetzt dein Part in dieser Sendung ist, du hast gerade schon ein paar Beispiele gebracht, zum Beispiel die Einspieler, wo du in verschiedene Rollen schlüpfst. Aber du bist auch, wie du es vorhin genannt hast, Host, wie man halt so schön sagt, also Gastgeberin. Und bist aber nicht nur Gastgeberin, die mal Grüß Gott sagt und jemanden vorstellt, sondern du hast auch ein bisschen wie die Gäste, die dann kommen, einen eigenen Part, um, ich sage mal, eine kritische Weltsicht zu äußern.
Ja, genau so ist es. Also meine Themen, es ist ja so, dass ich quasi natürlich, das heißt ja Nachsitzen mit Christine Eichsenberger, von dem her eröffne ich natürlich die Show und schließe sie auch ab und führe durch den Abend. Aber ich habe am Anfang natürlich auch, sage ich mal, so mein eigenes kleines Solo, das auch gar nicht so kurz ist. Mhm. Das freut mich ehrlich gesagt, weil manchmal ist es dann bloß so eine kurze Minute, mal sagen, grüß euch, servus, und hier sind meine Gäste, auf die ich mich natürlich immer sehr freue. Das brauchen wir nicht reden. Aber ich kann quasi in diesem Solo letztendlich machen, auf was ich lustig bin. Also wo ich sage, das ist mir persönlich ein Anliegen, darüber mal kurz zu sprechen. Und ich schaue immer tatsächlich, dass es durchaus auch Themen sind, die mit dem Bildungskosmos, mit dem Thema Schule in irgendeiner Art und Weise in Zusammenhang stehen, weil ich finde einfach, dass ja, Kinder und Jugendliche, sagt man ja so schön immer, unsere Zukunft sind, und das ist auch so. Und deshalb finde ich dieses Thema für mich einfach auch interessensmäßig, es liegt mir einfach sehr. Deswegen versuche ich da immer ein bisschen drauf einzugehen. Muss es aber nicht zwingend sein. Ne? Es muss nicht um das Thema Bildung gehen, aber Kinder und Jugendliche und deren Blick auf die Welt, das finde ich irgendwie ganz schön, das so ein bisschen zu beleuchten aus verschiedenen Perspektiven. Und was grundsätzlich so in unserer Welt los ist, das mache ich ja in meinem Soloprogramm auch. Das aktuelle ist ja Volle Kontrolle. Da geht es so ein bisschen um das Ohnmachtsgefühl und den Kontrollverlust, den ja viele Leute so ein bisschen spüren aufgrund der ganzen Krisen und Kriege, die wir so haben in der Welt. Und Humor ist dann natürlich ein super Mittel, um irgendwie damit umzugehen. Also für mich ist das die absolut beste Bewältigungsstrategie, die man vorstellen kann. Sonst sprengt es deinen Schädel, holt's alles überhaupt nicht mehr aus. Genau, und das versuche ich auch so ein bisschen in meinem kleinen Stand-up am Anfang mit reinzuwursteln. Im letzten Jahr war es eben, wie ich das im Solo auch in einer ähnlichen Art habe zum Thema Kontrollverlust, auch so ein bisschen die Extreme, in die die Menschen dann abgleiten, weil sie halt Halt suchen, ne? Oder weil sie einfach keine Vorbilder haben und sowas. Und das können Kinder, Jugendliche sein, das können aber auch Erwachsene sein. Und das so ein bisschen humoristisch zu beleuchten. Und da habe ich wie bei allem recht viel Spielraum. Wir reden natürlich drüber, ne? Es gibt verschiedene Vorschläge, um was es vielleicht gehen könnte. Da haben wir meistens vorher Besprechungen, dann wird das alles so zusammengeschmissen und dann überlegt man sich, welche Punkte könnte man zu diesem Thema quasi abarbeiten, wie könnte man es humoristisch aufarbeiten, und dann einigt man sich auf ein Thema für eine Sendung. Genau. Und das ist so mein Stand-up am Anfang, und dann begrüße ich natürlich meine großartigen, grandiosen Gäste. Mhm. Und dann ratschen wir so ein bisschen, und meistens kommt es dann relativ schnell so zum ersten Solo, weil darum geht es heute einfach in dieser Sendung, ne? Dass der blaue Brief am Schluss verschickt, in Anführungszeichen.
Also ich habe es ja schon so empfunden, wenn ich mich da erinnere an die Folgen vom letzten Jahr, dass deine Kolleginnen und Kollegen ja sich schon erlauben, eine Standpauke zu halten.
Ja.
Für Leute, die, ja, muss man so sagen, Mist gemacht haben.
Ja. Absolut. Ja, das ist und das.
Also von daher, das, was ich vorhin so angesprochen habe, meinte ich, es ist schon eine kritische Sendung. Also es ist humoristisch und mit Augenzwinkern verpackt, wäre jetzt so meine Einschätzung irgendwie. Aber es geht schon zur Sache.
Du, auf jeden Fall. Das ist uns auch wichtig. Also Themen und Missstände irgendwie als das, was es ist, halt einfach auch aufzuzeigen. Nämlich Missstände, die heute in jedweder Form passieren. Sei es jetzt, dass es um den sozialen Wohnungsbau geht, oder was auch immer. Ne? Oder rechtsradikale Tendenzen, die wir nun mal in unserer Gesellschaft haben, nicht nur wir in Deutschland. Und das ist uns, wir versuchen immer so einen bayerischen Bezug natürlich mitzubringen, weil wir halt einfach auch im BR-Fernsehen sind. Und das sowieso das beste Bundesland natürlich ist. Gell? Also sollte der Herr Söder hier zuhören, ist natürlich das allerbeste und fortschrittlichste Bundesland, was man sich vorstellen kann. Wenn man diese Sendungen jetzt dann anschaut, am 16. und am 30.04., die wir jetzt aufgezeichnet haben, wird sich das auch wieder bewahrheiten. Genau, aber wenn du sagst kritisch, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich sehe das als Kompliment. Ja, plus es geht immer darum auch, glaube ich, dass man so ein bisschen das Gleichgewicht hält, weil die Leute natürlich, und das verstehe ich auch, weil mir das oft auch so geht, man ist so wahnsinnig erschlagen von allem, was an Krisen momentan so auf uns einprasselt. Vor allen Dingen, weil man natürlich durch Social Media, ob das jetzt Instagram ist oder Facebook ist, so unkontrollierten, kann man schon fast sagen, Zugang hat zu Informationen. Und oft auch aus diesem, ich scroll dann weiter, Loop da nimmer rauskommt. Ne? Und die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, das ist wieder Schlimmes passiert, das ist passiert. Hoffentlich kommt bald einmal wieder ein Tiervideo. Ich möchte irgendwie sehen, wie Küken in einem Thermomix ausgebrütet werden oder was auch immer. Ne? Ich meine, irgendwas Schönes, darf ich gerne sagen. Und deswegen gilt es, glaube ich, in so einer Kabarettsendung, ich meine, das ist 21 Uhr am Donnerstagabend, das ist der Kabarettsendeplatz. Und da gilt es, finde ich, auch kritisches Kabarett zu machen. Aber gleichzeitig, wenn man das eben als Unterhaltungsshow, sage ich mal, ne, mit dem kombinieren kann, das finde ich eigentlich das Schöne. Wenn man das so hinkriegt, dass einmal Gäste da sind, die, sage ich mal, hauptsächlich eher so ein bisschen Comedy machen und dann du wieder dieses Klassisch, ich finde diese Grenzen eh immer so ein bisschen komisch. Ne? Das eine ist Comedy, weil es gibt genauso viel kritische Comedy. Aber in Deutschland ist es halt oft nur so, ne? Dass du sagst, okay, der macht eher politisches Kabarett, der sozialkritisches Kabarett, der macht Stand-up-Comedy. Aber wenn wir diese ganzen verschiedenen Genres, wenn wir das schaffen, dass wir das in unserer Sendung so, ja, jedem so ein bisschen Raum geben, dann finde ich das toll. Und wenn die Leute, also uns haben es die Quoten letztes Jahr erzeugt, dass wir haben echt tolle Quoten gehabt. Einmal sind wir gegen ein Fußballspiel gelaufen von den Frauen, denen gönne ich alles, das sage ich da ganz ehrlich, die sollen die Quote haben. Da haben wir ein bisschen, wie sagt man noch in Deutsch, reingeschissen quotenmäßig. Aber das hat schon alles passt. Ansonsten waren die Quoten echt ganz, ganz toll, über das wir uns wahnsinnig freuen natürlich. Und deswegen glaube ich, das Interesse an so einem neuen und auch frischen, gemischten Format, wo von allem vielleicht ein bisschen was dabei ist und wo man sich einmal durchaus ablenken kann, ohne dass man dabei vergisst, kritisch auf die Welt zu schauen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Kombination, die man sich vielleicht immer mal wieder ins Gedächtnis rufen sollte. Genau.
Jetzt machst du uns dann nach der nächsten Musik gleich nochmal ein bisschen Laune und tust uns die Gäste nochmal vorstellen, der kommenden zwei Sendungen, die ihr da gestern aufgezeichnet habt. Und dann müssen wir natürlich über Christine Eichsenberger reden, über ihren Werdegang, über ein bisschen Kindheit am Schliersee, ein bisschen über Grundschule, ein bisschen über, es gibt auch noch ein Jurastudium in Passau, was ich gelesen habe.
Ja, das habe ich auch gelesen,
Soll so sein.
Ja.
Ja. Und dann gibt es natürlich die ZDF-Serie, die Feuerwehrfrau, Christine Eichsenberger, sprich Marie. Und dann gibt's natürlich noch die Frau, die im Solo auf der Bühne unterwegs ist. Die Kabarettistin und Schauspielerin Christine Eichsenberger ist bei uns zu Gast und erzählt über die neue Staffel Nachsitzen, Satire-Show bei uns im BR-Fernsehen, die am Donnerstag jetzt wieder startet um 21 Uhr. Christine, jetzt mach uns noch ein bisschen neugierig. Eben, ihr habt gestern zwei Sendungen aufgezeichnet. Was sind deine Gäste? Wer hat vom Leder gezogen? Wer hat Politikern oder Prominenten eine Standpauke gehalten?
Das sind in zwei Sendungen jeweils einmal der Bernie Wagner, die Konstanze Lindner und der Eckart von Hirschhausen. Und in der anderen Sendung ist es die Dagmar Schönleber, auch ganz tolle Kollegin von mir, der Wolfgang Krebs und der Florian Schröder. Und der Bernie Wagner, nur falls man den nicht kennt, das ist ein österreichischer Kollege, Ganz großartig. Also wenn ihr auf den noch nicht gestoßen seid, dann schaut euch das an, wie die anderen natürlich auch. Aber da kann es eher sein, dass euch vielleicht der Name ein Begriff ist. Wobei der Benni auch schon den österreichischen Kabarettpreis und so gewonnen hat.
Darf man was verraten über die Thematiken oder über die Leute, denen die Standpauke gehalten wurde? Oder wollen wir das
leider
mal unter Verschluss halten?
Leider
okay,
noch.
Dann muss man am Donnerstag reinschauen.
Genau, dann muss man tatsächlich am 16. und am 30. reinschauen, weil ich da noch nicht zu viel verraten kann. Aber ich sage es mal so, also es werden ja viele Menschen nominiert und jeder hätte den blauen Brief und das Nachsitzen verdient von den Nominierten. Das möchte ich an dieser Stelle mal ganz kurz betonen. Und es ist auch immer wieder total spannend, wenn man, weil ich bin ja die Erste, die quasi auch die Abstimmungsergebnisse sieht. Also das wird ja quasi, ist live sozusagen. Also ich bitte dann das Publikum her, jetzt stimmt es mit eurer App ab. Und dann stimmen die ab und dann kriege ich die Ergebnisse auf meiner Karte geliefert. Und
also wenn ich es nochmal rekapitulieren darf, es ist in dem Fall sind es jetzt drei Gäste, die, das kann man jetzt mal völlig unverblümt so sagen, da wird von mir aus der Politiker und der Unternehmer und die Organisation kriegen eine, bleibe ich bei diesem Begriff, Standpauke.
Genau, werden fürs Nachsitzen nominiert.
Von deinen Kollegen. Und dann als Schlusswort von dieser Standpauke kommt, deswegen täte ich den und den oder die zum Nachsitzen nominieren. Und das Publikum hört sich das alles an. Und zum Schluss gibt es ein quasi Ranking. Oder
die Leute stimmen halt mit der App ab, wer quasi gewonnen bzw. verloren hat. Also wer, von wem sie quasi denken, dass er den blauen Brief oder sie den blauen Brief am meisten verdient hat. Genau.
Aber ich sage deswegen Ranking, weil wenn ich mir an die, das ist mir so in Erinnerung geblieben, der Christian Springer und die Lara Ermer, weil dann habt ihr, was weiß ich, der Gottschalk landet dann auf Platz 4 und Merz auf Platz 3 und Steinmeier, der Bundespräsident, auf 2 und in dem Fall war es, glaube ich, der sächsische Ministerpräsident, der auf 1.
Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube
ziemlich, der Christian Springer eben ziemlich sauer war auf den und ihm ordentlich eingeschenkt hat, ja.
Ja, absolut. Ja, aber Ranking würde quasi bedeuten, dass es uns jetzt wichtig ist, wer auf welcher Platzierung ist. Das nicht, sondern das ist am Schluss nur noch wer hat den blauen Brief zwar auch verdient, aber in dem Fall hat sich das Publikum dazu entschieden, dass die und die Person den am allermeisten verdient hat. Ne? Alle Themen sind wichtig,
genau.
Aber es ist jetzt nicht wichtig, wer vor wem ist oder irgendwie sowas. Genau. Und diesen blauen Brief, den, wie gesagt, den stelle ich dann aus, in der Hoffnung, dass irgendjemand von diesen Politikerinnen und Politikern oder Unternehmensvorständen oder was auch immer sich unsere Sendung anschaut und sie denkt, jetzt besser mal obacht. Also weil die das jetzt gesagt haben, das macht ja richtig Sinn. Jetzt habe ich es ja alles einmal begriffen. Gott sei Dank hat jemand in einem fünfminütigen Stand-up zusammengefasst,
was ich ein bisschen verbockt habe.
Das wäre tatsächlich sehr, sehr gut. Und davor gehe ich ja ehrlich gesagt ganz stark aus.
Ja? Ja.
Ganz stark.
Ja, und zweierlei sollte passieren oder könnte passieren. Zum einen, vielleicht denkt jemand mal nach, aber zum anderen sind wir als Publikum natürlich auch wunderbar unterhalten. Also so ist es ja
das
nicht.
Das ist tatsächlich auf jeden Fall die Hauptsache. Und es sind ja oft auch so ein bisschen Themen dabei, wo man, weil die Zeit einfach so wahnsinnig schnelllebig ist. Ne? Also irgendwie, was gestern oder vorgestern noch Thema war, ist so ungefähr morgen schon keins mehr, weil schon die nächste Headline reinkommt, dass man die Themen auch deutlich mal wieder auf dem Schirm hat und sie denkt, stimmt, Mist, das war ja auch. Und es wäre tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass wir das demnächst einmal anpassen oder anpacken, um das zu verändern. Und es sind ja oft auch Personen oder Politikerinnen, Politiker, die jetzt in diese Position gewählt sind, aber erst seit, was weiß ich, 3, 4, 5 Monaten oder was in diesem Amt sind, beispielsweise, die noch gar nicht so viel hätten verändern können, aber die grundsätzlich die Macht hätten, das in Zukunft anders zu machen. Und das möchte ich an der Stelle bloß auch nochmal sagen. Es sind nicht immer die Personen, die gerade in dem Amt sind, auch wirklich schuld, sondern sie hätten tatsächlich die Macht und sollten diese Macht auch entsprechend nutzen, um Gutes zu tun oder was zu verbessern.
Wie sich das konkret ausgestaltet im BR-Fernsehen, kann man am Donnerstag 21 Uhr bestaunen und anschauen mit Christine Eichsenberger. Christine Eichsenberger bei uns heute zu Gast im Vormittagsratsch. Und jetzt haben wir natürlich noch einiges zu verratschen, zum Verheugarten mit dir. Weil das Ganze mit dir ja losging, so uncharmant kann ich das jetzt mal sagen, 1987.
So ist es.
Und wie die Christine dann über Grundschule und Jura und so weiter auf die Bühne gekommen ist, das erfahren wir alles in der nächsten Stunde.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Und da haben wir heute bei uns zu Gast die Schauspielerin und Kabarettistin Christine Eichsenberger. Anlass ist die neue Staffel der Satire-Show Nachsitzen, denn da erhält sie ja gemeinsam mit prominenten Kolleginnen und Kollegen satirische Standpauken und verteilt blaue Briefe, schlüpft auch in Zuspielfilmen in verschiedene Rollen und kommentiert das gesellschaftliche und politische Regional- und Weltgeschehen. Bissig pointiert. Jetzt zu sehen am Donnerstag im BR-Fernsehen. Die Christine hat uns letzte Stunde ausgiebig über die Sendung informiert und uns Laune gemacht. Und jetzt, Christine, dürfen wir ein bisschen Einblick in dein Privatleben, in deinen Werdegang, in dein Soloprogramm und deine ZDF-Karriere kriegen. Herzlich willkommen bei uns in BR Heimat, Christine Eichsenberger.
Hallo, grüß dich.
Christine, jetzt nehmen uns doch ein bisschen mit in deinen Werdegang, wie alles losgegangen ist. Darf man so sagen, du bist Jahrgang 1987.
Ja, das ist
geboren,
so.
Geboren in Tegernsee, aufgewachsen am Schliersee. Und wie ich habe es in der letzten Stunde schon angedeutet und ein bisschen angerissen. Ja, dann gab es da ein Grundschulstudium, dann gab es ein bisschen Jura. Wie ist das alles zustande gekommen? Du hast mir im Vorgespräch erzählt, eine Familie mit zwei Brüdern gibt es noch?
Ja, genau. Also meine Eltern sind schon seit 97 geschieden und meine Mama hat aber schon sehr lang einen neuen Partner bzw. Mann, also die sind verheiratet. Und warum ich das sage, ist, dass dort quasi ein Bruder noch in unsere Familie gekommen ist. Und das finde ich ja ganz großartig. Also wir sind zwar nicht blutsverwandt, aber wir sind Brüder. Fertig. Deshalb habe ich zwei Brüder und bin mit denen ja aufgewachsen, weil die sind eben schon ewig zusammen. Und also nicht meine Brüder, sondern mein Mama und mein Stiefpapa. liebe Brüder, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht ausplaudern. Nein, ist natürlich ein Spaß. Also, ja, man mag gar nicht meinen, dass ich mal mit den ganzen Germanisten mitstudiert habe. Ja, meine Güte.
Ja.
Okay, genau. Also ich bin am Schliersee aufgewachsen. Wir haben dort ganz früher, also als meine Eltern auch noch benannt waren, ein Teppich- und Gardinengeschäft Eichsenberger gehabt. Da war noch was los in Schliersee. Ja? Da gab es zu kaufen Teppich und Gardinen und diverses anderes Gedöns. Meine Mama hat da quasi diesen Laden auch mitgeschmissen. Und da bin ich aufgewachsen. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, war gleich die Grundschule. Da war auch gleich neben der Grundschule ein Bauernhof, wo man früher noch, also tatsächlich, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sage, früher, damals, ja. Verstehst? Haben wir da noch unser Milch geholt, also bauchwarm von der Kuh.
Ah, wunderbar.
Du, das ist jetzt Ansichtssache. Also ich hätte mich fast immer angespielt. Es ist überhaupt gar nicht meins. Gar nicht, weil das nur so leicht cool ist.
Da komme ich in meine eigene Kindheit, wo ich genau trotzdem, selber zum Milch holen gegangen
genau,
bin. Und genau das hat mir
taugt. Eine schöne Erinnerung, ja, ne? Also absolut, da möchte ich gar nichts sagen. Genau, und da bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen. Ich bin dann später aufs Gymnasium gekommen in Miesbach, was natürlich irgendwie Wahnsinn war, weil das war bei uns in der Familie einfach, ich glaube, bei ganz vielen so Handwerker, also sehr bodenständigen Familien so, dass das früher dann nicht so richtig drin war. Ne? Meine Eltern hätten garantiert auch das Zeug gehabt, aufs Gymnasium zu gehen, aber das war einfach mit sehr viel Kosten verbunden und auch Elternhäusern oft, das kennen vielleicht auch viele Zuhörer und Zuhörenden grundsätzlich, dass das war halt, das hat man halt nicht gemacht. Ne? Und dann war ich halt so die Erste, die aufs Gymi gegangen bin, ist bei uns in der Familie in Mirschbach, also in unserer Kreisstadt. und habe da ganz gut abgeschlossen, weil ich mich schon immer leicht getan habe, mir Dinge auswendig zu merken, was mir dann später im Kabarett natürlich zugute gekommen ist und auch vor allen Dingen bei Film und Fernsehen, wo du ja Drehbücher quasi präsentiert bekommst. Genau, und dann habe ich da mein Abi gemacht und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, also ich weiß nicht so genau, was ich machen möchte. Meine Firmenpatin allerdings war Rechtsanwältin und die hat, das so geht die mehr, schon als ich 2 Jahre alt war, zu meinen Eltern gesagt, die werde mal meine Rechtsanwaltskanzlei übernehmen, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, hä, wie ist die da drauf gekommen? Weil habe ich so ein Anwaltsgesicht gehabt oder irgendwie, keine Ahnung, hat sie sich gut nie im Kostüm oder irgendwas vorstellen können, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, naja gut, also ich habe eh nicht so jetzt die mega Kohle jetzt mit Studium und irgendwie eigener Wohnung irgendwo anders hingehe und sowas, weiß ich jetzt nicht so genau. Und dann habe ich bei ihr Ausbildung gemacht zur Rechtsanwaltsfachangestellten und dann habe ich 3 Semester Jura studiert, bis quasi Baurecht kam, also 2,5 Semester bis Baurecht kam und ich mir gedacht habe, boah, ganz ehrlich, das ist ja genauso beschissen, das Studium, wie alle sagen. Ja? Also es ist wahnsinnig trocken und ich bin natürlich auch in der Situation gewesen, ich habe einfach daneben nur sehr viel arbeiten müssen. Das ist der Punkt. Ne? Und wenn du aber Jura studierst, meine Filmpatin hat immer gesagt, ja, also ich bin eigentlich während dem Studium ganz viel im Biergarten geguckt und habe mir gedacht, was hast du wirklich Jura studiert? Ich möchte das an dieser Stelle anzweifeln, das war wahnsinnig viel Stoff. Und wenn du nebenbei nur arbeitest und ich habe in der Bar gearbeitet, teilweise bis 7 in der Früh, ne, und dann geht um 8 Uhr oder für halbe 9 Uhr die Vorlesung los, das hat sie einfach bissen oft. Ja. Und das war nicht so richtig mein Ding. Auch von den Leuten her, ich habe tolle Freunde dort kennengelernt, die haben aber eigentlich alle was anderes studiert oder waren in der Gastronomie tätig. Es war nicht so richtig mein Weder, ich weiß nicht. Und dann habe ich mich sehr gefreut, als damals mein bester männlicher Spezi zumindest, der Tobi Oeller, der selbst Kabarettist ist und auch immer noch mein Co-Autor, mich angerufen hat und gesagt hat, du, ganz ehrlich, ich habe gerade wirklich gar keinen Bock mehr so richtig auf Solo-Kabarett derzeit. Ich darf uns 2 ein Stückchen schreiben und dann gehst du mit mir auf Tour. Dann habe ich gesagt, du, das hört sich ehrlich gesagt fantastisch an. Also 20 Auftritte im Jahr und kein Geld verdienen klingt für mich deutlich attraktiver als Baurecht. Dann habe ich mein Studium abgebrochen und habe gedacht, na, das kommt mir sehr zugute, weil ich war zu dem Zeitpunkt echt so, dass ich gedacht habe, hey, ich habe die vollkommen falsche Lebensentscheidung getroffen. Und habe mein Studium abgebrochen, bin wieder heim und habe aber so gedacht, irgendwie ganz ehrlich, ich habe Abi gemacht. Ich möchte mit meinem Abitur irgendwas machen. Ne? Also ich muss damit niemanden stolz machen, sondern es geht mir einfach darum, es ist irgendwie so, sonst zu vertan. Ne? Und dachte dann,
Das darfst du jetzt mir nicht sagen, als Studienabbrecher auch. Also
wie gesagt, ja, ich hab das auch, aber ich hab so gedacht, irgendwie, das muss doch für irgendwas gut sein. Ich hab Bock, irgendwie noch was zu machen. Und hätte auch nie gedacht, dass die Bühnenkarriere irgendwas ist, was ich weiter verfolge. Sondern für mich war das eher so, hey, erstens, ich freue mich total, dass du an mich glaubst. Ne? Was in der Kulturbranche tatsächlich auch immer ganz toll ist, wenn du Menschen an deiner Seite hast, egal ob du jetzt Schauspielerin werden willst oder Kabarettist, wenn jemand zu dir sagt, ganz ehrlich, ich glaube, dass du das kannst. Ja? Das ist wirklich, weil oft sind es ja Leute, die da eher dagegen reden und sagen, hey, das hat überhaupt keine Zukunft und wenn du Schauspielerin werden willst, wie das damals mein Musiklehrer zu mir gesagt hat, du kannst den kleinen Taxischein machen, wo ich denke, nichts gegen die Taxifahrer überhaupt nicht, aber ich weiß, was er damit gemeint hat. Ne? Es war sehr, sehr abwertend irgendwie. Auf jeden Fall war ich dann sehr happy, dass der Tobi gesagt hat, du, ich möchte das mit dir machen. Aber es war für mich von Anfang an klar, ich habe gar nicht gedacht, dass ich das beruflich mache, sondern für mich war es mehr so ein Sprungbrett weg vom Baurecht. Und dann habe ich mich mit einer Bekannten getroffen, deren Mutter Rektorin war an der Grundschule in Gmund am Tegernsee. Und wir waren damals sehr gut befreundet und dann hat sie gesagt, du, meine Mama hat irgendwie verzeiht, da für 4 Monate ist da jemand abgesprungen für ein freiwilliges soziales Jahr. Das heißt, Hälfte des Tages an der Grundschule, die andere Hälfte im Kinderort. Hättest du da Bock drauf? Und dann habe ich mir gedacht, ja voll. Also erstens kann ich da ein bisschen Geld verdienen und zweitens mit Kindern arbeiten, ganz ehrlich, gibt es was Besseres. Ja? Und das meine ich auch. Ganz ehrlich so, weil ich finde, dass Kinder gerade im Grundschulalter, die haben einfach nur Bock. Die sind also zumindest ist mir damals so gegangen, ich bin in einer Schule gekommen, die waren wahnsinnig kreativ, total offen, aus ganz unterschiedlichen Familien, aber einfach in einem Alter, wo du sagst, da ist noch nicht so krass viel Einfluss gewesen von draußen, ne? So viel so Befindlichkeiten oder sowas, sondern ich habe mich da teilweise nachgestellt und habe ja viel auch mitgestalten dürfen und habe das Gefühl, hey, Wahnsinn. Ich finde, das ist ein total, total tolles Alter. Und da kann man als Lehrer und Lehrerin wahnsinnig viel Gutes bewirken. Man kann sehr viel falsch machen, aber man kann sehr viele tolle Sachen tun und habe da eine Theatergruppe mit betreut, unter anderem auch. Und dachte dann so, ganz ehrlich, wieso das nicht studieren? Also wieso das nicht zu meinem Beruf machen? Mhm. Und so habe ich es dann gemacht. Ich habe dann Grundschullehramt studiert.
Und ja, genau. Da haben wir dann jetzt natürlich den nächsten Schritt, Grundschullehramt studiert. Und ja, dann gibt es aber doch nochmal eine andere Wendung. Darüber reden wir gleich. Habe die Ehre der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit der Kabarettistin und Schauspielerin Christine Eichsenberger. Sie nimmt uns gerade ein bisschen mit auf ihren Lebensweg. Und sie hat gerade erzählt, ja, die Grundschule hat es dir angetan, weil du gesagt hast, das könnte eine Lebensentscheidung sein.
Definitiv, ja. Also ich habe es ja nach wie vor nicht bereut, sage ich jetzt einmal. Es war so, ich habe Grundschullehramt studiert an der LMU hier in München und habe das auch fertig gemacht. Ich habe während dem Studium auch, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber bei uns war es damals so, dass du quasi schon wie so ein kleines Referendariat gemacht hast. Also ich war ein Jahr lang an einer Schule hier in München, habe dort auch unterrichtet, also unter Aufsicht meiner Professorin damals. Es ist begleitet worden und habe Unterrichtsstunden gehalten und eine Klasse mit betreut. Und das fand ich ganz großartig. Ich habe dann das erste Staatsexamen gemacht und dann ging es quasi drum, weil ich während des Studiums auch parallel schon aufgetreten bin mit Kabarett, ob ich mich quasi dann selbstständig mache oder ob ich ins Referendariat gehe. Weil es tatsächlich so war, habe ja vorhin erzählt, dass ich mit dem Tobi Oeller dann zu zweit unterwegs war und so, aber ich wollte das eigentlich nicht beruflich machen. Dann war es so, dass der Tobi und ich, das war während dem Studium eben, gemeinsam gebucht gewesen wären für einen Firmenauftritt. Ein Firmenauftritt ist immer so eine Geschichte. Da hat eigentlich keiner nach dir gefragt an so einem Abend, ne? Aber eine Firma möchte ein Geschenk machen an die Belegschaft. Und so war es da auch und die sind immer recht gut gezahlt, ne? Und der Tobi hat keine Zeit gehabt und hat gesagt, wir nehmen aber die Kohle mit. Das heißt, ich schreibe dir jetzt schnell eine halbe Stunde, dann fahrst du da hin, dann machst du das und dann teilen wir uns das Geld. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das darf ja heißen, dass ich dann da also allein bin. Dann hat er gesagt, ja genau, das ist das Konzept. Also du trittst dann da allein auf. Und es war ein Süßwarenfabrikant, das heißt Teil der Gage waren ganz viele Süßigkeiten. Aber es gab auch gut Geld. Auf jeden Fall, so hat es bei mir letztendlich angefangen. Also das im Gegensatz zu anderen Kolleginnen und Kollegen, die quasi aus sich heraus intrinsisch gesagt haben,
also hey. wo man sowas schon als Lebensweg vor sich hat,
ja, oder als, und die als halt einfach gern Ziel. Ich habe immer schon gern geschrieben, aber die gern schreiben und sagen, im Sinne von, ich möchte es auf die Bühne bringen. Ne? Ich möchte, die probieren einmal 10 Minuten was in irgendeiner Stand-Up-Bühne aus. Gibt es ja mittlerweile auch ganz viele Comedy-Clubs in München. Und entwickeln daraus dann im besten Fall irgendwann einmal ein Solo-Programm oder so. Bei mir war es so, dass jemand für mich geschrieben hat, gesagt hat, du kannst es, du machst es. Ich bin dann da hier, habe dann festgestellt mit der Zeit, ich finde das eigentlich echt, also der Druck war total hoch für mich, weil ich ja plötzlich keinen Partner mehr gehabt habe, Spielpartner, an dem ich mich festhalten habe können. Aber irgendwie fand ich es auch cool. Mhm. Und dann war halt schon so eine halbe Stunde da. Und dann hat der Tobi gesagt, ja, also dann, oder, ist doch nicht mehr weit bis zum Soloprogramm. Und ich gesagt, sag ich mir, also brennt dir eigentlich komplett der Hut. Also das heißt ja dann, ich bin ja 1,5 Stunden allein auf der Bühne. Ja, genau, das ist das Konzept, das machen wir jetzt. Sag ich, aha, okay. Also so wie er mich damals auch zum Thema Musical und selber, also ich war im Chor zwar während der Schulzeit, also am Kümmi, aber auch so Musical-Geschichten mit großen Produktionen gemacht habe, wo er mich dann plötzlich in der Hauptrolle zum Singer gebracht hat. Der ist einfach so ein Typ, der wahnsinnig viel, also wir sind uns freundschaftlich verbunden seit 20 Jahren. Ja, und sehr eng, immer mal wieder enger, mal wieder weniger eng. Und wir sind aber auch halt auf einer geschäftlichen Ebene verbunden. Und der aber immer ein unglaubliches Vertrauen in mich, in mein Talent oder was auch, wie auch immer, das ist immer so komisch, das selber zum Song. Aber irgendwas ist anscheinend, was er in mir gesehen hat, wo er gesagt hat, also ich befürchte und ich glaube, dass du daraus was machen solltest. Ja? Woran ich nie gedacht habe, nicht, weil es mir keinen Spaß macht, sondern weil ich irgendwie da gar keinen so großartigen Bezugspunkte dazu gehabt habe. Für mich war Bühne eher immer so, was weiß ich, es gibt ja Leute, die sagen, oh, ganz ehrlich, ich wollte schon als Kind, wollte irgendwie eine Schauspielerin werden. Ja, ich habe im Kindergarten die Raupe nimmer satt gespielt. Ja, ich habe mir gedacht, ja, das passt mir eh, den ganzen Tag nur fressen und keinen Text. Perfekt. Aber ich habe nie gedacht, boah, ey, ich möchte auf der Bühne mal sell und jenes machen. Ich möchte die Leute unterhalten oder sonst irgendwas. Das war nicht in meinem Kopf. Und deshalb war ich total happy und dankbar, dass ich eben eine Person an meiner Seite gehabt habe, über so viele Jahre jetzt auch schon, die gesagt hat, ganz ehrlich, du kannst es. Weil es den Anstoß gegeben hat, dass ich gedacht habe, hey, ganz ehrlich, ich möchte auch selber schreiben. Ja? Also das kam dann erst später, dass ich dann gesagt habe, irgendwie ist mir nur Spuren nicht, das ist mir irgendwie nicht genug. Ich möchte, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ja auch selber was zum Sagen. So, und bin dann,
ja gut, es sind ja ganz, wenn ich da einhaken darf, es sind ja ganz verschiedene Herangehensweisen. Ich habe kürzlich ein sehr spannendes Porträt von Christoph Waltz gesehen. Mhm. Der zum Beispiel gesagt hat.
Hast du das in der Mediathek zufällig angeschaut?
Nein, ich glaube, es war auf Arte. Es war ganz linear. Ja.
Ja, bei mir, ich habe das Gleiche gesehen in der Mediathek. Ja, ganz
spannend. Und da hat er erzählt, dass er kann nicht improvisieren, er will nicht improvisieren, er will den Text, also der täte wahrscheinlich nie schreiben. Ja. Also das ist seine Herangehensweise.
Absolut, ja.
Du erzählst das jetzt von einer anderen Warte, aber so, der Weg geht halt so.
Ich habe ganz, das ist ja das Schöne an meinem Beruf, es sind ja letztendlich zwei Berufe, ne? Als Kabarettistin und als Schauspielerin. Also das, was der Christoph Waltz hat, das habe ich ja letztendlich auch, wenn ich meiner Schauspieltätigkeit nachgehe. Weil ich habe ja nicht nur Marie fängt Feuer gemacht, sondern also mit der Figur werde ich halt viel identifiziert, weil das acht Jahre gemacht habe.
Berühmte Sache, natürlich.
Klar. Aber ich habe ja ganz viele andere Fernsehprojekte und TV-Projekte auch gemacht. Da habe ich ja einen Text, der mir präsentiert wird, wo ich sage, okay, also im besten Fall ist es so, es gibt auch Drehbuchautoren, wo man denkt, ja, ich habe keine Ahnung, wie du auf den Schmarrn gekommen bist, aber das werden wir schon rausfinden. Aber es gibt ja auch ganz viele tolle und im besten Fall ist es einfach so, dass der Drehbuchautor sich bei jedem Punkt und bei jedem Komma irgendwas denkt hat, bei einer Leerstelle, bei einem bestimmten Wort und so. Und für mich als Schauspielerin gilt es dann, diese aus dem, was ich als Drehbuch präsentiert bekomme, rauszulesen, wer ist die Rolle? Ja? Und das, was ich selber noch reininterpretieren möchte, was ich der Figur mitgeben will. Beim Kabarett ist es letztendlich so, dass ich sage, okay, welcher Thema interessiert mich dem? Ich bin ja da niemandem zur Rechenschaft verpflichtet auf der Bühne. Das ist ja das Geile. Und warum ich auch nie einen der beiden Berufe zugunsten des anderen irgendwie hinten angestellt habe, sondern ich habe immer gesagt, zu mir ist es oft gesagt worden, du musst dich mal auf eine Sache konzentrieren. Und ich habe immer gesagt, wer zur Hölle hat denn bitte schon diese Regel aufgestellt, dass ich das muss? Und spätestens Corona hat mir gezeigt, es wäre ein fataler Fehler gewesen, mich nur aufs Kabarett zu stützen oder mich nur auf Film und Fernsehen zu stützen, weil so bin ich breit aufgestellt. Ne? Und vor allen Dingen ist es halt für mich wahnsinnig toll, weil es so vielfältig ist. Wenn ich an einem Set bin, also als ich noch bei Marie fängt Feuer war beispielsweise, wo ich ja nicht mehr dabei bin, ist es so, dass wir haben 4,5 Monate gedreht. Da habe ich ganz viel, ich habe mit dann immer zwei verschiedenen Regisseurinnen oder Regisseuren zusammengearbeitet. Wir haben ein Stammensemble gehabt, also an Leute, die immer dabei waren. Ne? Und dann, also ganz früher war es der Stefan Mohr, mein großartiger Kollege. Und dann haben wir dann später auch den Stefan Luca, den ich auch ganz toll finde. Also bei mega, was soll ich sagen? Ne, da muss ich jetzt ein bisschen umeinander schleimen. Das sind großartige männliche Kollegen. Auf jeden Fall. Aber das waren ja nicht die einzigen, sondern auch die Lisa Jobt und so weiter und so fort. Und dann hast du nur so Episodenrollen, die so sporadisch dazukommen bei jeder Folge. Und du lernst einfach im Austausch natürlich mit einem Ensemble wahnsinnig viel. Also vor allem Dingen Aglor spielen, wo welche Akzente setzen, wo vielleicht ein bisschen mehr Pause lassen und so weiter, wo nicht zu viel draufdrucken, sondern eher ein bisschen Raum lassen, ein bisschen leiser werden, sie ein bisschen zurücknehmen und so. Und das hilft mir oft, also das hat mir persönlich für die Bühne auch wahnsinnig viel geholfen, weil ich glaube, das sieht man auch, wer mein erstes Soloprogramm gesehen hat und jetzt volle Kontrolle sieht, glaube ich, sieht einen extremen Unterschied, wie mein Bühnen-Ich ist auf der Bühne. Ja? und wie ich das ausgestaltet habe. Weil natürlich jetzt viel mehr von mir da drin liegt, ne? Auch textlich, ist ja ganz klar. Und so ist es einfach für mich die perfekte Mischung oder das Perfekte aus beiden Welten, eben aus Schauspiel und Kabarett. Und ich bin froh, dass ich beides machen darf. Mhm.
Das verfolgt man gleich noch weiter. Wir dann, also das Grundschulstudium ist ja dann abgeschlossen worden, wenn ich die Zahl richtig im Blick habe, glaube ich 2015. Und
genau.
Dann gibt es ja auch eine interessante Phase, wo du mit dem Wolfgang Krebs zusammengetroffen bist.
Ja, genau.
Aber das erläutern wir gleich. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Christine Eichsenberger erzählt von ihrem Werdegang. Wir haben was über die Grundschule, über ihr Grundschullehramtsstudium erfahren, wie es losging mit ihren Soloprogrammen. Marie fängt Feuer haben wir gerade schon ein bisschen angerissen, da möchte ich nachher noch weiter einsteigen. Aber wenn wir chronologisch bleiben, dann hat sich vorher eine künstlerische Partnerschaft ergeben mit dem Wolfgang Krebs.
Genau, also ich habe ja nach meinem Studium beschlossen, dass ich erst einmal nicht ins Referendariat gehe, ins Referendariat für Grundschule, sondern dass ich mich quasi mit dem Kabarett selbstständig mache. Ne? Dann kam das zweite Soloprogramm raus und dann war ich bei einem Casting für eben ein TV-Format, eine Comedy-Talkshow, habe die Ehre, mit dem Wolfgang.
Lustigerweise, dass diese Namensgleichheit herrscht.
Genau, ja, genau. Und da war ich bei dem Casting und das hat echt sehr, sehr gut funktioniert. Und dann haben sie mich da genommen und dann bin ich ein paar Jahre quasi mit dem Wolfgang vorm Fernseher geguckt. Ja, genau, da hätte jetzt keiner was davon gehabt. In der Show gewesen, da ging es auch darum, dass quasi Menschen, die jetzt nicht aus Bayern sind, dass die eine Bayernprüfung machen und dann der Schlagbaum, also ein Maibaum, wie so eine Schranke aufgeht und die...
Habe ich ein ganz charmantes Format gefunden und Wolfgang Krebs natürlich in einer seiner Paraderollen da als Stoiber.
Ja, genau. Und da haben wir einmal ganz tolle Gäste gehabt und das war eigentlich so, ja, man kann fast sagen, so ein bisschen so das Erste, was ich im Fernsehen so irgendwie gemacht habe. Ne? Und ich fand das auch toll, weil der Wolfgang mich da wirklich von Anfang an die Hand genommen hat und wenn du so ein kompletter Newbie bist, dann ist es immer ganz schön, wenn du jemanden hast, der offen für dich ist. Ne? Also der irgendwie sagt, hey, ganz ehrlich, mir ist es nicht wurscht, was du sagst. Und ich sehe das jetzt auch nicht als Bedrohung, dass mir da irgendeine junge, blonde Kollegin an die Seite gestellt wird, sondern wir haben uns, glaube ich, ganz, ganz gut ergänzt. Also das fand ich irgendwie total schön. Und dann ist das so weitergegangen. Ne? Ich war halt dann auf der Bühne weiter mit meinem zweiten Programm Lärmbelästigung. Dann mit dem dritten und dann war es so, das war aber auch noch während des zweiten Programms tatsächlich, dass ein Schauspielagent bei mir in der Show geguckt ist, in München im Schlachthof. Ich habe das gar nicht gewusst. Ne? Ich habe bloß gewusst, der Spezi von mir, der Schauspieler ist, er kommt plus eins, also in Begleitung. Wer das ist, habe ich nicht gewusst und es war ein Agent. Und der hat mich noch gesehen und der hat mich dann noch angesprochen, also mein jetziger Agent, Christian kennt mich, und der hat mich angesprochen und gesagt, du, ich darf gerne mit dir zusammenarbeiten, sage ich, ich finde das toll, aber erstens, wer bist du? Und zweitens, was machst du? Und dann hat er mir verzeiht, eben, dass er eine Schauspielagentur hat und er kann mir nichts versprechen, aber er darf das gerne probieren, er sieht da irgendwas. Wieder ein Mensch, der was in mir gesehen hat. Und dann hat er mich zum ersten Casting geschickt damals und das Casting war für Marie fängt Feuer im ZDF. Und das war wirklich wild, weil ich war da eigentlich besetzt für eine Nebenrolle, also für die Angie. Die Marie fängt Feuer Ultras kennen die vielleicht, das war die beste Freundin von der Marie. Und auf die war ich so angesetzt und dann haben sie mich im Laufe des Castingprozesses umbesetzt. Auf die Hauptrolle. Und ich habe das halt so hingenommen. Ne? Ich hab mich damals auch nicht besonders auf die Rolle vorbereitet, sondern, also dass ich mir einen Schauspielcoach genommen hätte oder einen Regisseur, der mit mir arbeitet, sondern für mich war klar, ich kriege diese Castingszenen und ich möchte das so authentisch wie nur irgendwie möglich machen. Ich finde authentisch immer so ein bisschen einen schwierigen Begriff manchmal, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich wollte einfach, wenn ein neues Format gestartet wird, das im bayerischen Raum spielt, dann finde ich, sollte das dialektal auch authentisch sein, im Sinne von, dass man der glaubt, dass die wirklich bayerisch redet. Und dass man das immer wieder zwischendurch merkt. Ne? Und ich bin selbst Kind vom Land, aber natürlich durch mein Studium und auch verschiedene Umzüge und auch, weil ich einfach sehr früh rumgekommen bin, ein bisschen städtisch sozialisiert. Und das hat irgendwie ganz gut zusammenpasst. Und da habe ich mir gedacht, ich lege da jetzt einfach mal rein, was ich denke, was diese Rolle braucht. Und das hat anscheinend sehr, sehr gut passt, sodass sie dann am Schluss gesagt haben, die Produktionsfirma damals wieder mal am Berg, du bist unsere absolute Favoritin, aber das ZDF zirkt noch nicht so ganz, weil man dein Gesicht nicht kennt. Dann habe ich gesagt, ja, aber das, dann muss man es halt kennenlernen. Dann haben sie gesagt, ja, aber das, wenn keiner dich kennt, dann schaltet natürlich auch niemand ein. Und dann hat aber damals der Peter Fröhlich, das war damals nur der Produzent dort, der hat so ein starkes Vertrauen gehabt, der hat gesagt, weißt du was, wir schicken dir jetzt halt nur ein Tape, wo du alle Emotionen spürst, die man sich nur vorstellen kann. Ne? Und das habe ich dann gemacht und dann hat das ZDF gesagt, okay, wir setzen ja auch noch Saskia Fester und Wolfgang Viereck als Eltern quasi an die Seite, damit das eine runde Geschichte ist, ne? Und man auch Gesichter hat, einmal, die man kennt eben. Und dann hat das funktioniert und das war wirklich wild, weil als ich zu meinem ersten Drehtag gekommen bin, da hat es früher noch so, gibt es mittlerweile aus Budgetgründen meistens nicht mehr so ein Warm-up geben vor dem ersten Drehtag, eine Aufwärmrunde, wo du halt einfach mal das komplette Team kennenlernst und so. Und dann ist mir eine Dispo in die Hand gedrückt worden. Auf der Dispo steht, wer wann wie wo sein muss, inklusive ich. Und ich weiß nicht, ich habe diesen Lappen gelesen und habe mir gedacht, was zur Hölle ist das? Und was muss ich machen? Und warum denkt jeder, dass ich weiß, was ich da machen muss? Das war wirklich. Also, ich bin komplett blauäugig da an das Set gewesen. Ich habe natürlich meinen Text kennen, aber ich habe gar nicht gewusst. Also, die ganzen Abläufe waren mir einfach nicht klar. Und ich bin dann da so ins kalte Wasser einfach gesprungen. Aber es war toll. Es war eine wilde Reise, 8 Jahre lang mit sehr vielen verschiedenen Regisseuren, manche schlechter, manche besser, und vielen Eindrücken.
Ja, natürlich fundige Kollegen, weil du hast das vorhin angesprochen, Stefan Murr dabei und jetzt gerade Wolfgang Viereck, Saskia Fester, Katharina Müller-Elmau und also die Liste lässt sich fortsetzen.
Und mega gut einfach. Also ich habe zu jedem von denen, ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, da kommt jemand ans Set, mit dem ich nichts anfangen kann. Weißt du, wie ich meine? Das hat mir unserer Produktion auch sehr nachgesagt, dass sie sehr die Leute sehr willkommen heißt, dass sie sich wohlfühlen irgendwie so. Also das habe jetzt nicht ich gesagt, sondern so das Feedback, was ich irgendwie gekriegt habe. Und ich konnte es nur zurückgeben. Die haben auch das richtige Gewürz, sage ich jetzt mal, reingebracht in unseren Marie-Kosmos. Ja, das war schön.
Das ist jetzt eine Zeit lang schon wieder Geschichte.
Jawohl.
Wir sind heute beieinander, weil wir der aktuelle Anlass ist, dass die zweite Staffel von Nachsitzen startet. Gestern habt ihr da aufgezeichnet, am Donnerstag 21 Uhr, kann man nochmal betonen, wird die erste Folge ausgestrahlt. So, Marie fängt Feuer ist Geschichte und Christine Eichsenberger bleibt aber Künstlerin und auf der Bühne und du hast, so wie du uns geschildert hast, das nicht 100% so im Visier gehabt, bist aber da gut gelandet und gern gelandet und betreibst es weiter. Und jetzt bist du weiter unterwegs mit deinem Soloprogramm.
Ja, was ja total wild ist, weil manche Leute irgendwie gesagt haben, jetzt ist nicht mehr bei Marie fängt Feuer dabei, jetzt macht es plötzlich Kabarett. Ne? Habe ich in der Presse so gelesen und mir gedacht, naja, bitte, also ich mache das schon seit 13 Jahren, jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Und ich bin auch froh um eben diese beiden Standbeine des Schauspiels und auch des Kabaretts. Und jetzt bin ich halt gerade mit meinem 5. Soloprogramm unterwegs, volle Kontrolle. Und freue mich. Also es sind jetzt diverse Auftritte, jetzt nicht mehr so früh im Frühjahr, weil jetzt die Leute schon langsam, wenn es wieder all wieder schöner wird, sich dann schon langsam in den Biergarten hocken und ganz viel Kleinkunstbühne Theater ja dann schon langsam auch zu machen. Aber ich bin jetzt zum Beispiel am 17.04., lass mich lügen, glaube ich, in Dornbirn, das ist in Vorarlberg.
In Vorarlberg, ja.
Und dann am nächsten Tag in Bayernfurt, das ist auf der anderen Seite vom Bodensee und dann Eislingen-Vils da Richtung Stuttgart auf und so. In Stuttgart selber bin ich dann auch nochmal im Mai und im Herbst bin ich sowieso wieder komplett unterwegs im kompletten bayerischen Raum, österreichischen Raum und freue mich drauf. Und auch das erste Mal in Hamburg übrigens im November.
Aha,
ja,
aha.
Das wäre schön. Da muss ich noch ganz kurz verzeihen, weil ich es so toll gefunden habe. Ich denke mir, also ich bin ja sehr gerne auch auf Bühnen unterwegs, die jetzt halt also wo ich jetzt dialektal nicht beheimatet bin, um es jetzt mal komplett kryptisch auszudrücken, nämlich zum Beispiel, was weiß ich, in Mainz oder in Mannheim oder in Düsseldorf habe ich ja dieses Jahr gespielt, waren viele Kollegen, haben da auch ein bisschen so Hemmnisse, weil sie sagen, ich habe das Gefühl, ich muss mich vom Dialekt dann verstehen. Ich finde das immer total schön. Und das ist noch gar nicht so lange her, auf der Hinfahrt von einem von den Auftritten, ich war aus Düsseldorf, weiß ich nicht mehr genau, habe ich zur Mama gesagt, du, habe ich mit der Mama telefoniert und habe gesagt, du, ich weiß nicht genau, ob die Leute mich dann da so gut verstehen und sowas. Und dann sagt sie, ah, weißt du, Christine, Muckel, mach dir keine Sorgen, die kommen doch auch immer zu uns in Urlaub, da verstehen sie auch nicht und die fahren trotzdem jetzt ja wieder her.
Aber ich so laufe. Eine schöne Argumentation. Ja, schöne Argumentation. Habe die Ehre der Vormittagsratsch auf BR Heimat heute mit der Schauspielerin und Kabarettistin Christine Eichsenberger. Christine, nimm uns kurz vor Schluss noch ein bisschen mit in dein aktuelles Soloprogramm Volle Kontrolle. Was darf man sich da vorstellen? Worüber hast du die Kontrolle? Oder vielleicht auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, eher nicht. Also bei mir geht es eigentlich hauptsächlich jetzt in dem neuen Programm eben um das Thema Kontrolle bzw. Kontrollverlust, weil ich das so in meinem Umfeld ein bisschen gemerkt habe, dass ganz viele Leute so eben so ein Ohnmachtsgefühl haben, wie ich schon mal vorhin erwähnt habe. Ne? So also Gefühl von, ich kann eh nichts bewirken, selbst wenn ich meinen Anteil leiste, sage ich jetzt mal, sei es beim Thema Klima oder was, ich nehme meinen Jutebeutel und gehe zum Einkaufen und was weiß ich, die Riesenkonzerne blasen CO2 entweder, das gerade noch so kracht. Egal auf welchem Gebiet es letztendlich ist, da stellt sich dann so ein Ohnmachtsgefühl ein bei manchen Menschen, wie ich das in meinem Umfeld sehen habe können. Und das hat mich dazu bewogen, mich selber mit dem Thema Kontrolle auseinanderzusetzen. Und mein Rahmen ist so ein bisschen, dass mein Lebensgefährte und ich quasi zusammengezogen sind in eine 50 Quadratmeter Dachgeschosswohnung. Und da kann man sich ungefähr vorstellen, was das mit dem Thema Kontrolle bzw. Kontrollverlust macht. Und das, so geht es ja auch vielen, ne? Wenn sie ein Ohnmachtsgefühl haben, dass sie sich eher in das Private, in das Kleine so ein bisschen zurückziehen, wo sie das Gefühl haben, hey, da habe ich das Gefühl, da kann ich was bewirken. Ne? Und das ist so ein bisschen der Rahmen, wo ich ganz viele verschiedene Themen aufmache. Ob es jetzt darum geht, dass ich immer wieder fünfmal checken muss, bevor ich mal bei meinem Auftrittsort angekommen bin, ob wirklich mein Herdplatten aus ist. Oder ob Menschen auch das Gefühl haben, hey, mir ist alles irgendwie zu viel, ich habe das Gefühl von Kontrollverlust, ich möchte was Einfaches, ich flüchte mich auf Social Media, ich muss mich mit KI auseinandersetzen. Männer dann teilweise auch sagen, weißt du was, im Wald, da gefällt es mir, verstehst du, ich möchte in so ein Männercamp, ich möchte ein Survival-Training machen, wo mir der Borkenkäfer aus dem Arsch rauskriegt oder was auch immer. Ja? Also was auch immer es ist. Und das sind so ein bisschen auch das Thema Kinderbetreuung oder wie das ist, wenn man Frau ist mit Ende 30 und im Schauspielberuf tätig ist. Diese Themen, die alle so ein bisschen was damit zum Tor hat, dass man eben nicht immer an jeder Stelle im Leben alle Fäden in der Hand halten kann. Ja? Und dass das vielleicht auch manchmal ganz erlösend ist, wenn man den einen oder anderen vorn vielleicht auch mal loslässt. Und so, das ist so ein bisschen das Thema in meinem Programm.
Christine Eichsenberger mit ihrem aktuellen Soloprogramm. Christine, es hat mich sehr gefreut, dass du bei uns im BR Heimatstudio warst, aus dem bayerischen Oberland angereist, anlässlich der neuen Staffel Nachsitzen am Donnerstag um 21 Uhr im BR Fernsehen. Alles Gute für deinen weiteren Werdegang, für deine Zukunft auf der Bühne, im Fernsehen oder wo auch immer du aufschlägst.
Danke, danke, danke. Das kann ich dir nur zurückgeben. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Pfiat, ciao.
Christine, pfiat.